This country was built on a distinctly American work ethic. But today, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries. And with that, we sent away good jobs and diminished our capability to make things. American Giant is a clothing company that's pushing back against this tide. They make a variety of high-quality clothing and activewear, like sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more. All made right here in the USA, from growing the cotton to adding the final touches. So when you buy American Giant, you create jobs for seamsters, cutters, and factory workers in towns and cities across the United States. And it's about more than an income. Jobs bring pride, purpose. They stitch people together. If all that sounds good to you, visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20.
Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe mir von Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle, der da gerade in seine Aufzeichnung blättert, das hört man sogar, das ist schön, habe ich mir gewünscht, ein Bild, und das ist, glaube ich, ist der spezifischste Wunsch gewesen, den ich in der langen Tradition unseres schönen Gesprächs, unseres Kreises hier habe, Glück und gute Laune in einem Porträt. Und ich muss sagen, Michael, ich sag mal Michael zu dir, ich muss sagen,
das ist witzig, der andere.
Das ist, nein, das, weil ich diesen, irgendwie erinnert der mich an einen Michael. Verrückt. Ah. Ja, deshalb. Du hast es geschafft. Du hast ein Bild mitgebracht, das ich schon jetzt ins Herz geschlossen habe und mit dieser Figur, die ich ins Herz geschlossen habe. Und was sieht man eigentlich? Also, wenn wir ganz, man sieht also ein Porträt, einen jungen Mann mit langem blonden Haar, der Boah, ist es eigentlich eine Kerze oder ist es eine Kerze, ne? Der vor einer Laterne sitzt. Diese Laterne, da, die macht, hat er gerade angemacht, ne? Und er hält die so, hat das gerade geöffnet und hält das mit der einen Hand fest und mit der anderen Hand macht er offensichtlich gerade die Kerze an. Und es ist dieser Moment, wo er gerade die Kerze macht und man stellt sich vor, wenn man jetzt ein Foto machen würde, dass da vorne steht und sagt, ey, Michael, guck doch mal hoch. Und er guckt hoch und dem mit abgedrückt und dann ist das Foto entstanden. Und der hat sowas irgendwie, der sieht so rundum zufrieden, glücklich, in sich ruhend aus, zufrieden mit dem, was er hat. Er hat vielleicht gar nicht so viel. Also vor diesem Laterne, also vor diesem Glasbehältnis, in dem ein Kerzenlicht drin ist, ist ein kleines Säckchen. Da kann jetzt Geld drin sein, da können aber auch Pistazien drin sein oder Erdnüsse oder Rosinen. Und er selber hat halt lange blonde Haare, hat so ein Hemd an, so ein weites Hemd. Das sieht jetzt nicht aus, als ob das irgendwie es sieht nicht aus, als ob es jetzt irgendwie ein Adliger wäre oder Prinz König von so und so. Es sieht so aus, als ob es ein ganz normaler Mensch, der einen ganz normalen Job macht, der sich abends irgendwo eine Kerze anmacht, aber da, wo er ist, total glücklich ist. Und das ist dieses, was dieses, darf ich sagen, ist jetzt auch kein besonders schöner Mensch, wo man denkt, aber es ist diese Art, wie er einen anguckt, ist einfach, der sieht einfach aus, als ob er glücklich, zufrieden ist und mit dem Leben und mit sich im Reinen. Und das ist dieses Spiel, dieses Kerzen, dieses Kerzenlichts auf dem Gesicht. Schatten, das ist eigentlich nur das auf dem Gesicht, das kommt das Licht und ein bisschen auf das Hemd und Hintergrund ist komplett dunkel, ein bisschen auf dem Tisch sieht man so ein bisschen Licht und Schatten. Ich finde, es ist wirklich großartig gelungen und es zieht dich rein, er fesselt dich. Dieses Bild auf einer Zeitungsseite wird eine Sensation sein, weil du diesen Blick, es ist, als ob dieser Mensch in diesem Moment lebendig wird, als ob es also selten so ein Bild gesehen, der mich so gepackt hat. Oder übertreibe ich, ja.
Nein.
Möchtest du auch was sagen, mal Alexander, nach drei Minuten, 20 Sekunden?
Dabei guckt dich jemand aus dem Jahr 1824 an, so direkt. Das ist auch was.
Ein echter Mensch offensichtlich oder ein Ausjahr?
Nein, also und der Thomas heißt in Wirklichkeit Ferdinand Georg.
Wieso Thomas? Ich habe Michael.
Dieser Michael heißt Ferdinand.
Siehst du?
Also, das ist ein, also du hattest ja gesagt, Glück und gute Laune. Und
Ferdinand heißt aber nicht der, oder doch, der Maler heißt Ferdinand? Und er hat sich selber, also, hat sich selber gemalt?
Das ist sehr wahrscheinlich, dass er sich selber gemalt hat. Also Ferdinand Georg Waldmüller ist einer der sagen wir, wichtigsten Figuren in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Österreich. Und dieses Bild ist wahrscheinlich ein Selbstporträt oder relativ sicher. Und das Ganze heißt der junge Knecht mit der Stalllaterne. Das heißt, wenn, dann hat er sich als junger Knecht mit Stalllaterne gemacht.
Was heißt Knecht in dem Fall? Ist das jemand, der Vieh hütet?
Ja, ja. Also jemand, das ist ja das bäuerliche Österreich, was da ist. Also dieses Bild hat schon ein paar Ebenen, die ganz interessant sind. Zum ersten ist natürlich da, was einem sofort auffällt, die Lichtverhältnisse sind der Hammer.
So. Wer hatte das eben beschrieben? Ach, ich.
Du hast es beschrieben. Ja. Und es greift auf ein ganz, 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 ganz großes, berühmtes Vorbild zurück. Der weltgrößte Barockmaler, Caravaggio, ist derjenige, der die dramatischen Möglichkeiten des künstlichen Lichtes, aber auch des Tageslichtes gefunden hat, des gerichteten Lichtes. Mhm. Also wahlweise sind seine Bilder, da fällt dann das Licht dramatisch von rechts durch ein Fenster rein und beleuchtet wie ein Schlaglicht die Situation. Und hier ist es eben die per se nicht sichtbare Flamme dieser Stalllaterne, die ist nämlich hinter dieser Strebe versteckt, die aber eine irrsinnige Wirkung hat. Und man sieht, der Junge grinst, der freut sich, der ist fröhlich, weil ihm der Effekt so gut gefällt. Man hat fast das Gefühl, der Maler hat hier wirklich Spaß daran. Denn es sind ganz viele Dinge, die damit spielen. Zum einen ist eine wirklich ganz präzise Beobachtung der Physik dieses Lichtanfalls, bis hin, dass man ein bisschen durch die Finger durchleuchten sieht, was ja jeder, der eine Taschenlampe schon mal gegen die Finger gehalten hat, sieht.
Und innen sind die, und außen sind die Hände so ganz, ganz schwarz dadurch, ne? Als ob sie irgendwie besonders behaart sind, was sie ja nicht sind.
Und auch wie das am Textil im Ärmel da rechts verfängt, wie das Licht da hineinfällt, als ob das Licht selber so ein Volumen hat. Dann natürlich die Möglichkeit, den Hintergrund knackschwarz zu machen. Ganz was Großartiges in einer Zeit, in der der Hintergrund natürlich nicht irgendwie nur monochrom sein kann. Aber dieser Kunstgriff erlaubt das. Das übrigens hat der Caravaggio entdeckt, dass man große Flächen unbespielt lassen kann, wenn man an bestimmten Orten im Bild das so konzentriert, dass alle Betrachterinnen so gefangen sind davon, dass ihnen entgeht, dass da große Flächen des Bildes Wand sind.
Ja gut, aber und man muss dann den Übergang hinkriegen. Das finde ich so, wenn man so guckt an seinen Armen, wie sich dann so von dem Dunkle ins Halbdunkle und dann ins Helle geht. Ne? Also das ist ja schon so leichte Schatten links auf dem Arm.
Ja, plus die Schatten der Streben der Stalllaterne, da hat er auch viel Spaß dran gehabt. Also es ist ein Spiel mit Licht und Schatten, es ist ein Spiel mit Durchsichtigkeiten, es ist ein Spiel mit hell-dunkel vorne hinten. Und natürlich ist es ein bisschen ein Spiel mit der Persönlichkeit, weil der Waldmüller war natürlich kein Stallknecht, sondern aber die Art und Weise, wie er ihn anguckt, hat man fast das Gefühl, haben wir gerade festgestellt, dass 200 Jahre später schauen wir hier jemanden ins Auge, als säße er vor uns. Also vielleicht würde es in der Zeitung gar nicht auffallen, dass das hier ein Gemälde ist, weil du auf der Vorderseite vielleicht ein Porträt von jemand anders gerade hast. Oder
es würde, ich glaube, es würde nicht, weil also wenn du auf die Hand guckst, auf den Arm und so schon, aber wenn du ins Gesicht guckst, je länger, es ist so lebendig, auch weil er ist ja so ein bisschen, er schwitzt ja nicht im Gesicht, aber durch das Licht ist so eine Wärme und die hat so eine, weißt du, dieses Helle im Gesicht da.
Ja, ja, die roten Wangen auch
dazu. Die roten Wangen dazu. Was ist dieses Weiße da an? Ist das ein Fleck auf der Laterne? Was ist das da? In der Laterne vorne.
Am Glas, würde ich sagen, ist irgendwas dran, genau.
Das ist ein bisschen komisch.
Eine Spiegelung vielleicht auch, das kann sein. Ist da nicht eine Rückspiegelung manchmal? Also es ist bewusst.
Na,
ist
ja
bewusst
gemacht. Die Rückspiegelung ist natürlich rechts auf dem Glas. Siehst du das?
Ja.
Wo man sozusagen, das ist ja toll gemacht.
Ja, ne? Und da leuchtet sogar noch ein bisschen blau hindurch, was es natürlich an und für sich nicht gibt. Wobei, aus der Flamme kann ja blau geworden sein. Also dieses Bild, muss man dazu sagen, steht schon so ein bisschen am Anfang seiner Karriere. Der ist 1793 geboren. Wir sind hier im Jahr 24, das heißt, der ist in seinen 30ern und macht sich gerade auf zu Weltruhm. Es wird keine 4 Jahre, 5 Jahre mehr dauern und dann wird er den Kaiser Franz Josef porträtieren. Mhm. Und dieses Bild ist natürlich auch eine Visitenkarte. Dieses Bild.
Im doppelten Sinne, ne? Also guck mal, was ich kann, guck mal, wer ich bin.
Genau. Genau, im doppelten Sinne. Kann gut sein, dass dieses Bild vielleicht zuallererst mal von ihm fürs eigene Atelier gedacht war, damit man da. Aber das kann natürlich auch sein, dass es relativ früh ausgestellt war. Also jedenfalls mit dem Bild hat er eine Art Entrée-Billet in die Reihe der großen Porträtisten, die sehr gefragt waren. Denn die 20er Jahre des 19. Jahrhunderts sind ja eine Zeit der Neuvergewisserung. Wir haben die Französische Revolution hinter uns, wir haben die napoleonische Zeit hinter uns. Wir haben eine Zeit, wo sich die Restauration versucht, irgendwie wieder in die Herzen der Menschen zu spitzeln. Das heißt, auf der einen Seite ist Repression, der Beginn der Metternich'schen Zeit, und gleichzeitig aber der Versuch, volkstümlich zu sein. der Gattungsbegriff für die Zeit, den finde ich sehr unglücklich, der heißt nämlich Biedermeier.
Mhm. Klingt immer gleich so.
Klingt, als ob nichts los gewesen wäre. Genau. In Wirklichkeit brodeln hier ja jetzt die Revolutionen nach. Es kommt 1830, es kommt 1848, es kommen mehrere Könige, die einfach von Bord gejagt werden. Es wird der Metternich schlussendlich nach 30 Jahren Tätigkeit von Bord gejagt. Also es ist eigentlich unglaublich was los. Aber gleichzeitig haben wir diese nach Innenwendung, das ist die Zeit Caspar David Friedrichs, der seine Landschaften so als innere Landschaften viel funktionaler macht. Und ich finde das für mich ist das eine der interessantesten Zeiten, denn sie bereitet die Revolution nach, darf aber nicht so richtig. Musikalisch ist das mit die fruchtbarste Zeit. Beethoven ist tätig, Karl Maria von Weber ist tätig, demnächst kommt Wagner und Verdi. Mhm. Und in der Malerei hat man das Gefühl, die begnügen sich auf einmal mit kleinen Themen, aber in den kleinen Themen, also kleinen Themen, Häuslichkeit, Porträts, freundliche Landschaft, nichts Heroisches. Wir haben gerade heroisch gehabt, außer Delacroix. Delacroix kommt jetzt demnächst und macht nur heroisch. Mhm. Und dieses Brodeln in dieser Zeit, das finde ich unglaublich, also ganz faszinierend. Und gleichzeitig ist sie weit weg für uns. Daher wahrscheinlich dieser Missname des Biedermeier, der irgendwie irgendwas zwischen spöttisch und der kommt natürlich auch aus dem.
Und spöttisch und vor allem so spießig oder so irgendwie so kleingeistig ist doch Biedermeier.
Ja, die spöttische Bezeichnung für dieses Kleingeistige, das die Zeit ja nicht war. Mhm. Wir haben den Aufbruch in die industrielle Revolution. Hier beginnen die ganzen Erfindungen, die das 19. Jahrhundert so effizient, so erfolgreich machen würden. Na, und da steht natürlich dieses Bild ganz fantastisch, das auf der einen Seite 200 Jahre zurückblickt auf Caravaggio und noch einmal und zeigt, also der junge Waldmüller zeigt mal ganz eben, dass er Caravaggio kann, wie nichts sonst, und er überträgt es aber in was ganz anderes, nämlich in dieses Porträt hinein. Also jetzt keine biblische Szene und auch nichts Heroisches, sondern einfach der Stallknecht.
Aber was für mich immer die Frage ist bei diesen Selbstporträts und gerade bei dem, dass ja einzig und allein durch diesen Effekt des Lichtes wirkt. Wie macht man das, wenn man sich selbst malt, aber sich selbst ja in der Position gar nicht sehen kann, gut, außer in einem Spiegel? Oder ist es dann so, dass er da stundenlang vorm Spiegel steht und Skizzen macht?
Also tatsächlich ist es, das ganze Bild legt nicht nahe, dass es ein Selbstbildnis ist. Ich vermute mal, das hat mehr damit zu tun, dass Leute entdeckt haben, dass es die
Ähnlichkeit... Hast du nicht gesagt, dass es ein Selbstbildnis ist?
Das steht bei uns unter dem Titel. Der Titel lautet Der junge Knecht mit der Stalllaterne in Klammern Selbstbildnis.
Also?
So habe ich das aus dem Online-Verzeichnis gezogen. Ich kenne das Gesicht von Waldmüller nicht, deswegen kann ich das schlicht nicht nachvollziehen. Es ist jedenfalls kein typisches Selbstporträt, denn normalerweise zu der Zeit malen die sich auch malend. Das heißt, also da hat er mindestens einen Pinsel in der Hand oder man sieht irgendwas. In dem Fall hat er das nicht gemacht. Kann natürlich sein, dass er einfach im Spiegel seinen Konterfei abgemalt hat. Ansonsten aber die ganze Anlage des Bildes imaginiert, aber natürlich auch von Studien.
Obwohl das mit dem Spiegel kann schon sein. Vielleicht ist dieses, so guckt man auch in einen Spiegel, ne? Das Lustige ist ja auch wieder, dass dieser Mensch, der vor 200 Jahren dann gelebt hat, könnte auch, wenn der jetzt ein anderes Hemd anhätte, so könnte der auch heute leben.
Ja, ja.
Und der Unterschied zwischen diesen Menschen und den Menschen heute ist gar nicht so groß, wie dann kurz davor, sieht man das schon, ne, oder?
Wie was?
Ja, man sieht also, die Menschen, die in den Jahrhunderten davor gelebt haben, die sind uns dann nicht so ähnlich wie dieser jetzt aus dem, 19 oder 18. Jahrhundert? 18. Jahrhundert.
Wir sind 1824.
1824, also frühe 19. Jahrhundert. Das ist schon so ein Typ, wenn du dem jetzt heute in Hamburg auf der Straße begegnen würdest, würdest du jetzt nicht sagen, huch, der ist irgendwie 200 Jahre her.
Na, er spräche auch, sag mal so, dass wir das gut verstehen können. Ich lese gerade meinem jüngeren Sohn zu dessen großen Vergnügen das Wintermärchen von Heine vor. Meine armen Kinder werden immer mit Heine gefüttert von mir.
Warum?
Weil der gut ist.
Also, sagen die Papa, was ist mit Karl May oder so? Nee, oder Lucky Luke?
Das machen die von selber, aber also beide meine Söhne haben durchaus Spaß an Sprache und ich habe Spaß an guten rhythmischen Gedichten. Kann natürlich sein, dass die werden später, wenn sie, unser Vater
hat aber so, immer das war bei uns vorgelesen. Ja, wir mussten, hatten uns immer Heine. Aber du liest richtig, also abends zum ins Bett gehen, liest du Heine?
Naja, es war so, dass, wie kamen wir da drauf? Irgendwie, er fragte mich was und ich habe wahrscheinlich irgendeins von diesen vielen tausend Refrains losgelassen. Dann fragte er, wo ist das denn? Ich sage, das Wintermärchen, eine Fahrt durch Deutschland, hat der großartige Heine gemacht. Und dann guckte er wohl so und habe ich gesagt, pass auf, kriegst du von mir. Und dann habe ich ihm vom kühlen November an vorgelesen. Also wir sind nicht durchgekommen. Er hat dann irgendwann, meine Kinder gehen dann auch, wenn sie keinen Bock mehr haben. Insofern ist.
Die stehen auf, das finde ich immer unhöflich, wenn ich dann vorlese und dann einer fängt dann an, so irgendwie irgendwas anderes zu machen. Das finde ich, ja, dann, das ist gemein.
Da sagt meine Frau wiederum, Kinder sind ehrlich. Und das ist deren Art, die haben, was sollen sie denn auch sagen, lieber Papa.
Aber wenn ich Schule der magischen Tiere vorlese, was sie sich gewünscht haben, ja, ich zwinge die ja nicht zu Heinrich Heine oder irgendwie
dann stehen sie
Werther. Auch oder, dann stehen, kann auch passieren.
Ach so, nee.
Also Lies, hast du auch Schule der magischen Tiere gelesen?
Auch. Ja, wir haben wirklich quer durch die Landschaft gelesen. Ja, nee, also der Kleine ist wirklich jemand, der mit großer Freude zuhört. Allerdings ist natürlich auch nach einer Viertelstunde Heine ist man dann auch, glaube ich.
Gehst du mit den Kindern auch manchmal so, mich besuchen die Kinder ja manchmal hier in der Redaktion und finden das dann immer alles ganz aufregend, vor allen Dingen die Süßigkeitenbox, die Snackbox, aber auch sonst und interessieren sich dafür. Ist es mit deinen, das ist die auch cool, wenn man den Vater in der Kunsthalle besuchen kann und abends schon abgeschlossen, komm Kinder, wir gehen doch mal rum.
In gemessenen Abständen, ja, also sie waren auch schon beide bei Eröffnungen, das finden sie großartig, weil da ist ein bisschen was los. Ja, wir haben keine Snackbox, vielleicht ist das ein Fehler. Also die haben mich auch schon mal abgeholt, das war total süß, da stand plötzlich meine Frau und meine beiden Kinder vor der Tür und grinst mich an, das war wirklich herzerweichend. Und ich versuche es aber nicht überzustrapazieren. Also die.
Also du gehst nicht mal durch mit denen und guck mal hier, das ist Kaspers, das berühmteste Bild und das ist das Bild und so, ne.
Wenn sie das erfragen, kriegen sie es. Den Heine lese ich ihnen ungefragt vor.
Genau, aber das ist ja, deshalb frage ich das ja. Heine kriegen sie da voll, die volle Ladung, aber Kunst nicht.
Naja, also sie haben ja schon, also zumindest einer Interesse geäußert an dem Rhythmus dieses Gedichtes, also habe ich mal losgelegt. Wenn mir irgendjemand sagt, ich will mal ein Bild angucken gehen, ich bin der Letzte, der
ja, nicht nein,
sagt, lass uns gehen.
Dieses Bild, ist mein Wunsch, wäre Glück und gute Laune. Der sieht glücklich aus, ne?
Der sieht auf alle Fälle vergnügt aus.
Vergnügt. Nee, aber auch so.
So Entdecker vergnügt.
Ja, auch so, dass man denkt, so, hey, mit dem würde ich mich jetzt gerne mal zusammensetzen. Das wird ein schöner Abend.
Es weißt ist du? Unglaublich lebhaft, dieses
genau.
Bild. Es ist so einladend.
Obwohl es so dunkel ist. In großen Teilen.
Ja, es ist drumherum dunkel und in hell. Und er guckt unglaublich einladend, sehr gewinnend. Ja, genau. Komm, setz dich zu mir. Hier gibt's Käse und ich guck noch, ob ich ein Bier habe.
Das weiß ich gar nicht. Oder ist es einfach nur für ein gutes Gespräch? Auf jeden Fall, man fühlt, es ist so heimelig. Es hat auch dieses Winterfeeling, ne? Weil im Winter schön ist, alles dunkel. Und dann machst du eine Leuchte an oder eine Kerze an. Oder verbotenerweise, habt ihr den Was ist da vorne in diesem Sack?
Ja, das.
Was soll das?
Du hast vorhin gemutmaßt, es könnten Leckereien oder Nüsse oder sowas sein. Ich weiß es nicht.
Man kann es überhaupt nicht erkennen. Oder ich gehe jetzt mal ganz dicht dran. Nee. Aber warum ist der Sack? Oder ist das irgendwas, guck mal, dieses...
Es musste was hin, was nicht zu groß und nicht zu klein ist und es sollte nicht die Laterne alleine sein.
Aber das, ja, aber die Laterne ist eine Kerze. Nein, ach, wir sind doch bescheuert. Warte mal, oder was hat er in der Hand? Hat er so ein Löschding in der Hand?
Streichhölzer hat.
Nein. Was ist das? Guck mal, das ist doch, da vorne ist doch so ein...
Er hält mit der linken Hand etwas...
Ist das eine Pfeife, die man stopfen kann? Guck mal, die geht dann nach hinten immer weiter. Da ist ja hinten was dran. Dann könnte der das vorne Tabak sein.
Ja.
Der raucht Pfeife.
Das tat man damals, in der Tat.
Und macht er sie da jetzt an, gerade an der Kerze? Das macht man ja eigentlich nicht, weil dann
vielleicht ein Pirat vielleicht lädt er ein zu einem Pfeifchen.
Aber das kann es doch sein. Vorne ist der Tabak. Damit hat er die Pfeife gestopft.
Das ist nicht interessant. Wir wissen nicht, wie man damals, hat man miteinander geraucht? Hat man sich einen Tabak hin und her geschoben?
Ja, aber ist es so, aber komm, ist er einfach allein und er guckt jetzt ja uns an. Also
Nein, du bist mit dabei. Wir sind zu zweit.
Gut, ich bin zu zweit, aber ich würde jetzt so ein Pfeifchen raucht da gerade.
Oder er wird gleich mit dir.
Hast du mal Pfeife geraucht?
Nee, ich habe nichts geraucht. Noch nie.
Ja. Pfeife finde ich irgendwie ganz lustig, wenn man es dann so stopft und dann, ich meine, das ist dann jetzt auch ein bisschen komisch, aber.
Als Redakteur, hättest du das nicht vermeiden können.
Früher war das immer, unser ehemaliger Chefredakteur, Peter Kruse, der hatte die Pfeife immer im Mund. So auch so kalt und das sah dann, da wusste man, der mit der Pfeife ist der Chefredakteur.
Und sein Zahnarzt hat immer gemeint, du solltest es aufhören.
Ich weiß nicht, ist es für den, wahrscheinlich ist es insgesamt nicht besonders gesund, immer noch besser als diese Phase, wo alle Journalisten wie verrückt geraucht haben. Die ist ja dann auch vorbei.
Ich hatte einen Kollegen, der tatsächlich Pfeifenraucher war und da war das sogar so, dass das an und für sich im Haus geltende Rauchverbot für ihn stillschweigend nicht galt und niemand hat sich beschwert.
Denk dran, du hast ja Helmut Schmidt nicht mehr erlebt in Hamburg, oder?
Nee.
Helmut Schmidt, der war ja sicherlich auch öfter mal in der Kunsthalle, wann immer der irgendwo war, in irgendeinem Theater, wo er wirklich dann oder irgendeinem Ort, wo Rauchverbot natürlich war. Der hat sich eine Zigarette angemacht und niemand ist hingegangen, sagt Herr Schmidt, Herr Altbundeskanzler. Der durfte überall, du siehst so wie, du hast immer so wie so eine, mit Loki dann ja auch immer, sahst du so wie der Rauch immer so aufstieg und dann wusstest du, da ist Helmut Schmidt.
Und der war der lebende Beweis, dass man rauchen kann und sehr, sehr alt werden kann.
Das ist absolut. Also das ja, und die Leute haben ja mitgelitten damals, als dann irgendwie Mentholzigaretten, die er geraucht hat, sollten doch verboten werden. Und er hat dann ganz viele Mentholzigaretten gekauft und alles. Und was ich interessant fand, ich war einmal in seinem Haus, das roch überhaupt nicht nach Rauch. Vielleicht liegt es an diesen Mentholzigaretten.
Der hat immer nur im Theater geraucht.
Überall. Ich habe mit dem zu Abend gegessen, dann hat er auch während des Abendbrots hat er geraucht.
Ja.
Und zwischendurch dann ein bisschen Cola getrunken.
Das, wahrscheinlich die Lesart war, das macht ihn menschlich. Ein Lasterchen.
Ja, nee, aber es war natürlich auch so ein bisschen, ich fand so ein bisschen drückte sich daran auch aus, ich kann alles und es war natürlich auch eine Arroganz, ne, da wo niemand rauchen darf, zu rauchen.
Das war erinnert so ein bisschen mich an Kunsthochschulen. Kunsthochschulen sind wie alle öffentlichen Gebäude natürlich Non-Smoker-Gebäude. Nein, Kunsthochschulen nicht. Es wird in den Gängen geraucht und zwar am liebsten lehnend unter dem Schild, an dem steht. Und der Hausmeister, der sich vornimmt, an einer Kunsthochschule mal irgendwie Hausrecht durchzusetzen, der ist am nächsten Tag ganz woanders.
Bis heute ist es so?
Naja, was weiß ich, bin jetzt nicht auf jeder Kunsthochschule, aber das ist mir immer aufgefallen, bei den Rundgängen in Leipzig, jetzt auch beim Rundgang der HFBK, das ist doch, das ist irgendwie der letzte Moment von Rebellion geht mit Rauchen im Gang. Und das, obwohl natürlich da eine Generation von sehr, sehr nachdenklichen und auch natürlich gesundheitlich sehr klug aufgestellten Menschen. Aber nee, Rauchen ist die Mini-Rebellion à la Schmidt, die man da macht.
Bei Schmidt war es aber keine Mini-Rebellion. Da war auch, vielleicht gehört es sich dann auch nicht sozusagen zu jemandem, der so alt war, so erfahren, so klug, so machtvoll, das große Gewissen der Nation, dem irgendwas zu sagen. Ja. Da ist er ja weit von entfernt, aber wir stellen fest, er hat sich rauchte man damals als junger Mensch so eine Pfeife, die kommt einem nur heute altmodisch vor.
Also man findet ganz viele Bilder, wo das waren so Pfeifen, die waren geschwungen nach unten, waren das die Meerschaumpfeife, das ist ja das Ding vorne drin. Also der Knaster, den man dann hatte, all das, als Begriffe kennt man das noch. Und auf Bildern sind das halt eben so geschwungene Pfeifen, die bei Spitzweg siehst du die Leute auch noch irgendwie so eine Nachtmütze tragen. Mhm. Also das war gängig zu der Zeit, das Rauchen aus der Pfeife.
Dann haben wir das erklärt. Vorne ist das
ein
Tabaksäckchen. Ein wunderbares Bild.
Freut mich.
Oder?
Gutes Licht.
So ein gutes Licht, aber es ist ja nur das Licht. Ne? Es ist irgendwie so richtig, die Haare muss man dann auch gar nicht so richtig ausarbeiten. Die sind ja so ein bisschen, oben sieht es aus wie eine Frisur und unten sieht es halt aus, als ob es so runterfällt. Aber man richtig beurteilen kann man es nicht, weil vieles im Dunkeln bleibt.
Ne? Es ist das Licht, es ist die natürlich die Physiognomie, dieses Lächeln, dieses Gewinnen, ist auch die Bewegung übrigens. Dadurch, dass er die Hände so in die Höhe gebracht hat, ist die Bewegung notwendigerweise vorübergehend. Das heißt, der greift da gerade hin und in diesem Sekunden blicken wir gerade drauf und jetzt gucken wir in die ewige Sekunde des Dahingreifens.
Das ist ewige Sekunde, ist gut, was man auch noch sagen muss, wie irre eingefangen, wie irre gemalt, wie naturgetreu, wie fotogenau ist dieses Hemd. Diese Falten, man weiß ja, wenn man selber ein Hemd trägt und das ist noch ein bisschen so ein knitteriges Hemd, wo überall und hier umgeschlagen und da, guck mal links ran, wie das alles so zerknittert ist, wie diese Beule, das ist nicht weit von einem Foto entfernt, ne? Muss man einfach mal sagen.
Nee, und es ist noch besser, es ist nämlich gemalt und hat noch ganz andere, er hat tatsächlich die Tiefe, die ein Foto selten hinbekommt, hat die Lebhaftigkeit, ein Foto ist halt doch immer so ganz eindeutig die Sekunde, in der fotografiert wurde, hier hat man das Gefühl, hier ist irgendwas.
Aber diese Sekunde hast du doch auch, du hast doch auch, was ich vorhin gesagt habe, so guck mal, du hast diese Sekunde, ich finde auch mit den Augen zum Beispiel, dass man dann hinkriegt, die Augen sind ja irgendwie, der Abstand zwischen, wie nennt man das denn, also die Augen sind ja nicht beide mittig, das eine ist mittig und das andere ist so ein bisschen nach links. Weißt du, die Pupille?
Ja.
Und das ist wirklich allein, ich glaube, ich würde verzweifeln, eine Nase zu malen. Und da muss man auch sagen, wenn man die Nase anguckt, das ist auch einfach keine schöne Nase. Das war so richtig top gemalt, die sieht so ein bisschen, oder? Die hat so ein bisschen was Phallushaftes teilweise, so fast schon,
die würde ich sagen. Die ist spitz, die Nase.
Sehr spitz, oder?
Der Schatten macht natürlich auch ein bisschen, dass sie noch spitzer wirkt.
Aber ist das das Schwierigste am Gesicht, die Nase?
Ich habe mir sagen lassen, Hände ist nicht einfach, haben wir ja am Anfang.
Aber die sind ja nicht im Gesicht.
Ja, also ich würde sagen, alles ist gleich schwer, denn es muss in der richtigen Proportion zueinander sein. Und es muss stimmig sein. Und dann muss es auch noch irgendwie lebensvoll geworden sein, damit das so ein geniales Bild ist.
Wahnsinn. Wahnsinn. Was machen wir nächste Woche? Das kannst du fast nicht mehr toppen, oder?
Oh nein.
Das kannst du, hast du sowas auch von einer Frau? Hast du so ein Bild, das wirklich so viel transportiert, gibt es auch von einer Frau?
Müsste ich suchen, denn auf den Moment fällt es mir nicht ein.
Aber du kannst auch,
gehe ich nach Hause.
Du kannst auch irgendwas
lebensvolles Frauenprojekt.
Und was ist auch, ja, das ist irgendwie, auch wenn du es jetzt nochmal weiter weghältst, ne? Also dann dieses Spiel des Lichtes. Es ist nahezu, weißt du, was Fotografen ja auch versuchen? Unsere Fotografen, wenn die Porträts machen, dann leuchten sie ja das Set, wie man heute sagt, komplett aus. Um dann solchen Effekt zu kriegen. Und den hat man hier gekriegt, dass das Licht an die richtigen Stellen fällt. Weil ein Foto mit dem richtigen Licht, das ist irgendwie die ganz große Kunst. Weil ein Foto mit einem Blitz oder ein Foto unterhält. Aber dieses Licht zu inszenieren, nicht? Das ist ja, das gibt dem Ganzen ja auch dann diese besondere Wärme einerseits oder diese besondere Tiefe oder Ernsthaftigkeit oder was auch immer.
Und wenn man zu viel davon macht, ist es überinszeniert. Also auch da muss
der,
man
eine Balance finden. Der Grad irgendwie ist schmal. Es gibt ja auch welche, ich glaube, dieser berühmte Kanzlerfotograf, der jetzt neulich auch Olaf Scholz fotografiert hat, der alle Kanzler, glaube ich, fotografiert hat, der hat, glaube ich, Olaf Scholz 15 Minuten fotografiert. Ohne irgendwas. Kamera, 15 Minuten. Die Bilder sind Weltklasse geworden, finde ich.
Wie ein Shot? Nein, der hat 15 Minuten lang und dann...
15 Minuten, hat er drei, vier verschiedene Motive. Oder das ist 20 gewesen, aber keine Vorbereitung. Kein Licht, kein Geschminkt, nichts.
Ja, der wird wahrscheinlich eine Ansage machen, jetzt mal das vorstellen und...
Also Scholz hat einfach nur so geguckt und dann gibt es einmal dieses Klassische mit dem Hand unter dem Kinn, das aber nicht so gut geworden ist. Aber das ist ohne irgendwas. Und dann gibt es halt die mit Licht diese ganzen Effekte, du kannst mit Licht ja, guck dir mal in den ganzen Filmen, in die Dokumentation, die davon leben, in den Interviewsituationen, dass vorne alles scharf ist und hinten unscharf und das Licht dann so reinfällt, das ist ja irgendwie eine so Kunst für sich und da wird auch mit viel, viel Licht gearbeitet. Mensch, wir reden und reden und reden und wir haben, die Zeit ist schon wieder rum, wir freuen uns auf nächste Woche. Bis dahin.
Bis dann.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.